Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood.
Und mein Name ist Jürgen Weigand.
Gemeinsam wollen wir im Gespräch mit echten Strategiemachern den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und es ist uns eine besondere Freude und Ehre, zum zweiten Mal zu Gast in unserem Podcast und heute bei uns im Studio, Hermann Simon. Hallo Hermann.
Danke für die Einladung, Christian. Danke,
herzlich willkommen.
Jürgen. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, absolut. Und du bist mit vollen Taschen, sage ich mal, zu uns gekommen. Aber vielleicht nochmal für alle, ich weiß, das geht quasi gar nicht, dass man dich nicht kennt, aber ich sag's nochmal, vielleicht hört der ein oder andere vielleicht doch ein bisschen Jüngere auch nochmal unseren Podcast. Ich stelle dich nochmal ganz, ganz kurz vor. Hermann, du hast quasi den Begriff Hidden Champions, der ist ja quasi, ich glaube, gibt es den schon im Duden, ich weiß es nicht, mit Sicherheit, geprägt, Mitgründer von Simon Kucher und Partner, einer der einflussreichsten Denker in der Strategiewelt und mit deinem neuen Buch, und ich zeig das mal, ich halte das jetzt mal hier so in die Kamera, wie sich das gehört, wir haben gleich zwei, das ist sehr, sehr nett, vielen Dank. Simon sagt, was im Management wirklich zählt, hast du uns was sehr, sehr Schönes mitgebracht, nämlich sehr persönliche Einblicke und Notizen, die du gesammelt hast. 23 Kapitel, die absolute Essenz aus einem halben Jahrhundert Management. Und wir haben schon reingelesen, es kommt ja quasi diese Woche raus, ganz druckfrisch. Und da wollen wir heute ein bisschen mit dir drüber sprechen. Wie ist das Buch entstanden? Was sind so die, und am Ende des Tages geht es ja immer um die richtig guten Geschichten, aus dem Nähkästchen oder, wie es bei dir heißt, aus dem Zettelkasten entstanden. Wie kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären? Was hat das mit diesem Zettelkasten auf sich?
Ja, ich habe über 50 Jahre mir Ideen, Einsichten, Geistesblitze notiert. In den ersten 20 Jahren in Notizbüchern, handschriftlich und ab Mitte der 90er Jahre dann digital. Die digitale Datei hat 2 Millionen Zeichen.
Wow.
Wenn ich jetzt mal annehme, dass die manuelle noch 1 Million hatte, dann war da ein Fundus von 3 Millionen Zeichen, was etwa 1600 Seiten entspricht. Und daraus habe ich die besten 20% ausgewählt. Und in dieses Buch gepackt, in 23 Kapiteln, das geht von Führung über Strategie, über Rolle Amerikas bis hin zum Phänomen Marke. Das sind also die besten Ideen aus 50 Jahren.
Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Wie hast du es geschafft, wenn du sagst 1600 Seiten? Das ist ja enorme Arbeit. Vor allem, ich kenne das ja auch, ich habe ja auch meine Notizen. Dann liest du 2, 3, 4, 5 und dann weißt du schon gar nicht mehr, was du schon gelesen hattest. Wie hast du das gemacht?
Ja, ich stimmt ChatGPT, oder?
Nein, das ChatGPT hat überhaupt nicht daran mitgewirkt, was aber bei der amerikanischen Ausgabe demnächst anders sein kann.
Okay. Mhm.
Ich habe wirklich diese 1600 Seiten durchgewühlt, überlegt, in welches Thema passt das und dann die besten Einsichten ausgewählt. Und eine ganz wichtige Erkenntnis bei diesem Prozess war, wie viel ich vergessen hatte. Ich habe vergessen, was Inhalte waren. Ich habe vergessen, wem ich da begegnet war. Und das ist sozusagen die erste Lehre. Wenn du irgendeine gute Idee hast, bitte schreib sie auf. Du kommst irgendwann wieder darauf zurück und dann ist sie wertvoll. Es ist unglaublich, wie viel man vergisst über einen so langen Zeitraum.
Ja, und jetzt hast du natürlich auch ein wahnsinnig bewegtes Leben und ich glaube, es gibt fast niemanden Wichtiges, den du nicht getroffen hast in der Welt. Also von daher wahnsinnig tolle Geschichten im Buch. Und aber ich sag mal so, wenn man in der Welt ist, im Globalen unterwegs, muss man immer wissen, wo man herkommt. Die Heimat, und die spielt bei dir ja auch eine wichtige Rolle. Wir haben gerade festgestellt, Jürgen ist die Ausnahme, aber wir sind hier ganz, ganz viele Saarländer auch im Raum, ursprünglicher Natur. Das finde ich sehr, sehr schön, aber aufgewachsen bist du in der Eifel. Und ich sag mal, Eifelkeit trifft Globalität. Wie hat sich denn diese Form der Herkunft, wie hat die deine Sicht auf moderne Führung geprägt, besonders jetzt auch so in so Krisenzeiten?
Ja, ich bin in einem kleinen Bauerndorf auf einem Bauernhof aufgewachsen. Mhm. Und meine Kindheit war vielleicht die erste Praxis in Führung. In unserer Nachbarschaft lebten nämlich mich eingeschlossen 6 Jungen etwa gleichen Alters. Ich war immer der Anführer dieser Bande. Und selbst in einer solchen jungen Gruppe muss man die Leute motivieren, wenn man ein Häuschen bauen will oder irgendwas an Abenteuern veranstalten. Also ich glaube, dass ich da tatsächlich ein bisschen Führung gelernt habe. Und da wir gerade beim Thema Führung sind, eine zweite Führungsschule war für mich sicherlich die Zeit bei der Luftwaffe, wo ich teilweise in kritischen Situationen war, zum Beispiel als die Russen 1968 in die Tschechoslowakei einmarschierten, war ich beim Jagdbombergeschwader 33. Wir hatten nur einen einzigen Auftrag, Atombomben auf vordefinierte Ziele jenseits des Eisernen Vorhanges abzuwerfen. Und es gab dann ständig NATO-Alarm. Da wurde unsere Kompanie, wir waren für die Sicherung des Flughafens zuständig, mit scharfer Munition ausgerüstet. Und an einem NATO-Alarm abends um 23:30 war die halbe Kompanie besoffen. So, und du musst sie mit scharfer Munition ausrichten. Ich war junger Offizier vom Dienst, 21 Jahre. Da lernst du führen. Einen Haufen, der halb besoffen ist, scharfe Munition, 120 Leute in den Griff zu kriegen, Mitternacht. Die wurden natürlich aus dem Schlaf gerissen. Das ist eine Führungspraxis, die man im normalen Leben, zumindest in dem Alter, nicht hat. Also die Herkunft hat auch bestimmte Elemente, durch die ich gelernt habe, zu führen. Ja. Und das war mir nachher sehr wichtig und wertvoll in der Führung von Simon Kucher. Wir haben heute 2200 Leute, zu meiner Zeit hatten wir weniger, aber immerhin so 700 etwa. Da ist man als Führungskraft schon gefordert. Absolut. Vor allem auch im globalen Rahmen, das ist nochmal eine andere Dimension, ob man nur Leute aus Deutschland hat oder aus heute 32 verschiedenen Ländern, die man führen muss.
Wir nehmen jetzt in der Woche hier auf. Der Podcast erscheint in einer Woche und jetzt gab es sozusagen Drohnen im polnischen Luftraum, NATO-Alarm. Ja. Also ist lange her, aber wir sind wieder in diesen Zeiten und in diesen Zeiten braucht es Führung, Jürgen.
Auf jeden Fall. Und deswegen gleich mal eine Anschlussfrage hier. Was braucht denn moderne Führung oder was ist moderne Führung?
Ich glaube, sie hat wie immer in der Geschichte zwei Elemente. Die eine Seite ist die Fachkenntnis, dass ein Führer wirklich sein Geschäft kennt. Und ich glaube, dass die modernen Vorstandsvorsitzenden, CEOs diesbezüglich recht gut aufgestellt sind. Also wenn ich mit denen spreche, die haben in der Regel eine solide Ausbildung, die haben auch internationale Erfahrung aus persönlichen Einsätzen. Da mache ich also einen Haken dran. Und wenn ich das dann in den Mitarbeitern reflektiert sehe und frage, kennt euer Chef das Geschäft, dann sagen die in der Regel ja. Und dann kommt die zweite Seite, dann frage ich, begeistert euch euer Chef? Also die motivationale, emotionale Seite, da fallen die Antworten viel verhaltener aus. Da gibt es aber auch einige, die ich für sehr gut halte, um mal zwei Beispiele zu nennen. Timotheus Höttges von der Deutschen Telekom, auch Roland Busch von Siemens, die machen das sehr gut. Andere, die sind doch auf der Seite nicht so stark, die Truppen wirklich zu begeistern. Mhm. Und gute, moderne Führung muss beide Seiten abdecken. Ich muss wirklich auch meine Mannschaft motivieren und begeistern, um sie zur Höchstleistung zu bringen. Denn die Frage ist, was ist denn eigentlich die Aufgabe von Führung? Die Aufgabe von Führung ist, dass Mitarbeiter mehr leisten durch die Führung, als sie es ohne die Führung könnten. Wie bei einem Trainer in der Bundesliga-Mannschaft mit dem Trainer. Das sind alles tolle individuelle Spieler. Mit dem Trainer erreichen sie mehr, als wenn sie ohne den Trainer spielen müssten.
Absolut. Vielleicht ein Punkt, wenn wir über Führung sprechen und wenn wir über Führung in diesen Zeiten sprechen. Du hast einen Punkt, ich nenne das jetzt mal Mut statt Zaudern Hoffnung ist keine Strategie an der Stelle. Und du sprichst ja auch quasi von einem Nebel des Zauderns und der Angst, warum wir in Deutschland vielleicht auch nicht immer so handeln, wie wir handeln müssten. Wir haben meistens die Erkenntnisse sind alle da.
Ja.
Ne? Auch wir wissen ja schon, was wir machen müssen. Wir sehen das kommen. Das mit der Rente wird auch nicht funktionieren. Aber warum verändert sich nichts?
Also ich habe vor 10 Tagen ein Gespräch mit Patrick Schnieder, dem Bundesverkehrsminister, gehabt. Den kenne ich gut. Der kommt auch aus der Eifel. Und der sagt, wir haben kein Erkenntnis, aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Und ich stimme dem nicht 100% zu. Wir haben teilweise auch ein Erkenntnisproblem, weil zum Beispiel viele Leute einfach nicht akzeptieren, dass die Rentenproblematik so nicht weitergehen kann. Also da mangelt es auch teilweise an Erkenntnis, aber das große Problem ist die Umsetzung. Und woran hapert das? wenn ich es mal auf die wirtschaftliche, die Unternehmensebene verlagern soll, dann haben wir eine Unternehmerlücke. Ich sagte eben, viele Manager sind gute Sachkenner, gute Verwalter, ja, aber nicht Unternehmer, die wirklich trauen, gegen den Strom zu schwingen. Und ich definiere Persönlichkeit als Unabhängigkeit vom Applaus der Masse.
Mhm. Wenn sprichst du mir aus dem Herzen.
Etwas verändern willst, dann darfst du nicht den Applaus der Masse erwarten. Weil Veränderung geht meistens der Masse gegen den Strich. Man muss bequeme Positionen aufgeben, man muss alte Sicherheiten ignorieren. Und wir haben eine Unternehmerlücke.
Mhm. Haben wir quasi gemacht, Jürgen, ne? Seit 3 Jahren. Wir haben gesagt, wir digitalisieren den Strategieprozess. Fand nicht jeder immer gut.
Findet nicht jeder lustig. Ganz ja, genau ja, so ist es. Und ich meine, wenn man mutig sein will, ich spreche jetzt mal von angestellten Top-Managern in Unternehmen, ist das natürlich gefährlich. Weil wenn es schief geht, dann ist man derjenige, der die Schuld trägt. Also agieren doch viele, ich habe ja auch diverse Unternehmensführer mittlerweile getroffen, doch sehr zurückhaltend und abschätzend und gar nicht so viel Risiko gehen, lieber erst mal sehen, was andere machen. Wie kommen wir aus so einer Situation raus?
Also ich sehe in dieser Facette den größten Unterschied zwischen angestellten Managern und Unternehmern, insbesondere eben Champions-Unternehmern, die eben dann auch die Courage haben, das Ruder rumzureißen. Und das spiegelt sich dann natürlich sehr stark auch in den Amtszeiten wider. Die durchschnittliche Amtszeit von CEOs in großen Unternehmen, die schwankt immer so 6-7 Jahre. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, Chief Operating Officers, die nämlich für das Alltagsgeschäft verantwortlich sind. Da habe ich gerade im Wall Street Journal eine Studie gelesen. Die sind 3,4 Jahre im Schnitt im Amt. Also da kann auch keiner die Welt verändern. Während die durchschnittliche Amtsdauer der Hidden Champions Chefs 21 Jahre beträgt. Mhm. Und in 21 Jahren kommst du nicht durch, indem du nichts veränderst. Wenn wir mal 21 Jahre zurückkommen, da spielte das Internet noch keine Rolle, geschweige denn künstliche Intelligenz. Also ist sozusagen die lange Amtsdauer und diese Überlebensfähigkeit der Unternehmen auch ein Beweis dafür, dass die in der Lage sind, sich besser anzupassen. Wie sieht die Lösung aus? Ja, die Lösung, die muss so aussehen, dass man bei der Auswahl der Spitzenführungskräfte auf diese Aspekte der Persönlichkeit mehr Wert legt. Es reicht nicht, ein guter Kenner der Sache zu sein, sondern man muss auch den Mut, die Guts haben, gegen den Strom zu schwimmen und nicht immer die Zustimmung der Gewerkschaft oder des Betriebsrates etc. einzuholen.
Ja, um das zu machen. Jetzt hast du ja sehr, sehr viele Kapitel in dem Buch, auch jetzt über die Zeiten der Transformation, über KI, globale Spannungsfelder. Wenn du jetzt mal ein Kapitel rauspicken musst, was dir wirklich am Herzen, also ich weiß, ne, ist quasi ja 50 Jahre dein Leben, aber so eins raus und vielleicht auch eine Geschichte, wo du sagst, so, das war auch so in der Rückschau so ein Aha-Moment für dich.
Also für das Wichtigste Kapitel halte ich das erste, das sich mit Führung befasst. Ich darf aber auf ein anderes hinweisen, dass auf zwei andere, die ich auch für sehr wichtig halte. Das eine ist das Kapitel Persönlichkeit. Wir haben das jetzt schon berührt in der Diskussion. Mhm. Und der beste Satz in dem ganzen Buch ist meines Erachtens, wollen kann man nicht lernen. Diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das Element des Willens, des Wollens, das kommt ja auch in der Managementliteratur nicht vor. Ich kenne nur 2 Bücher, in denen im Titel das Wort Wille ist. Die sind beides von dem Mitgründer von McKinsey, Marvin Bauer. Das eine heißt Der Wille zu führen, The Will to Lead. Und das andere heißt The Will to Manage. Dazwischen liegen 30 Jahre. Also das Thema Wollen, Wille, entscheidend im Unternehmertum. Wo kommt das her? Ja, das kommt irgendwie aus dem Inneren. Wollen kann man nicht lernen. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Und eine Sache, die ich auch faszinierend finde, ist das Thema Zeit. Über Zeit habe ich auch ein Kapitel. Und da ist ein Satz: Zeit ist heute unsere knappste Ressource. Und das darf ich mal am Beispiel ChatGPT versus Google illustrieren. ChatGPT war der Erste, der dieses KI-Modell eingeführt hat. Google mit der Mutter Alphabet ist das erste Unternehmen, das mehr als 100 Milliarden netto Gewinn gemacht hat. Hat also weit größere finanzielle Ressourcen. Aber ChatGPT war schneller, früher dran, hat auch jetzt abgedatet zur Version 5 und hat sich eingegraben. Ich benutze ChatGPT jeden Tag 10 Mal und ich wechsle nicht zu Gemini oder irgendeinem anderen. Das ist so ein Beispiel, wo ein Zeitvorsprung in eine dauerhaft stärkere Marktposition verwandelt wird. Und dazu noch ein kürzliches Erlebnis aus China vor 3 Monaten. Ich war in mehreren Städten, unter anderem Nanjing und dann Hefei, beides Provinzhauptstädte von Provinzen, die genau die Größe Deutschlands haben. Das einzige Thema, über das die chinesischen Referenten auf diesen Konferenzen gingen, war immer wieder Innovation, mit der Betonung, dass sie sehr schnell sind, Wissenschaft, Forschung umzusetzen in marktfähige Produkte. Und dann hatte ich danach ein Aha-Erlebnis. Zufällig stieß ich auf eine globale Ranking-Tabelle zum wissenschaftlichen Output nach Städten. Global. Nanjing Nummer 6. Hefei, den Namen hat noch nie einer in Deutschland gehört, Nummer 13. Die beste deutsche Stadt Berlin, Nummer 27. München, Nummer 28. Das heißt, die Chinesen haben offensichtlich eine weit stärkere wissenschaftliche Grundlage, als wir vermuten, und sind viel besser in der schnellen Umsetzung der Erkenntnisse, die aus der Wissenschaft kommen, in marktfähige Produkte. Thema Zeit. Also Persönlichkeit und Thema Zeit sind auch zwei sehr wichtige Kapitel in diesem Buch.
Ja. In Zeiten der Globalisierung galt ja China als verlängerte Werkbank, aber kein Angreifer im Hinblick auf Innovation. Aber das hat sich ja massivst verändert. Ich habe den Eindruck, dass wir in Deutschland immer noch das nicht wahrhaben wollen. Wir sind das Land der Ingenieure, made in Germany und so weiter und so fort. Wo geht denn da unsere Reise hin?
Ja, ich bin ja ein Optimist bezüglich Deutschland, weil ich eben sehr viele Unternehmen kenne, die Fähigkeiten haben, die es im Rest der Welt nicht gibt. Es gibt da die super Beispiele wie Trumpf, Laser für extreme ultraviolette Lithografie und Zeiss mit dem optischen System, die dann die Schlüssellieferanten für ASML sind, die ein Weltmonopol haben. Aber ich sehe auch Dutzende von ganz spezialisierten Firmen. Kürzlich habe ich in Thüringen eine Firma kennengelernt, die sortiert Saatgut. Wer denkt schon, dass sowas gemacht werden muss, wie Aschenputtel in Gute und Schlechte. Die sortieren 40.000 Körner in der Sekunde. Und 1/6 des gesamten Weltvolumens von Saatgut läuft durch deren Systeme. Noch beeindruckender, einen Hidden Champion Rheinhausen aus Regensburg, den hat noch nie einer gehört. Die Hälfte des gesamten in der Welt konsumierten Stromes läuft durch die Laststufenregler von Rheinhausen. Oder ich besuche sehr viele Fabriken in China und frage immer einer, habt ihr Festo-Komponenten? Festo, Weltmarktführer in der Pneumatik. Es hat noch nie eine Nein-Antwort gegeben. Und wir bestehen nicht nur aus der Autoindustrie, das sind ja auch oft so Fehlwahrnehmungen. Zum Beispiel, was ist denn unser größtes Exportgut nach USA? Sagt jeder Autos. Pharmazeutika. So. An zweiter Stelle kommen Maschinen, erst an dritter Stelle kommt Autos. Und die Maschinen sind auch keine Standardmaschinen, sondern Spezialmaschinen. Ich habe mit vielen Maschinenbauern darüber gesprochen, die sagen, die Maschinen, die wir herstellen, die werden in den USA nicht hergestellt. Die müssen unsere Maschinen kaufen. Natürlich werden die Preisverhandlungen härter, aber sie haben keine Wahl. Wenn Ford eine neue Zahnradmaschine kauft, dann müssen die bei uns kaufen, nicht? Also, ich
Es besteht
noch Hoffnung. Ich bin nicht mehr so optimistisch wie vor einigen Jahren. Ich bin aber auch nicht so pessimistisch wie die öffentliche Stimmung oder die Stimmung in der Politik.
Ja, weil die auch insgesamt das Mindset dann prägt. Ne? Also wenn ich den ganzen Tag mich nur darüber unterhalte, wie schlecht wir sind, dann glauben wir selber auch irgendwann, dass wir schlecht sind.
Ja, ne? Also, und ich sehe ja noch eine andere Entwicklung. Ich spreche mich ja häufig für eine angemessene Deindustrialisierung aus. Mhm. Wir exportieren zum Beispiel 3,9 Millionen Tonnen Stahl nach USA. Wie kann das sein? Sehr energieintensive, sehr umweltbelastende Branchen, die haben in Deutschland keinen Platz. Und wenn wir in die Geschichte schauen, wir haben gigantische Branchen verloren. Wir hatten mehr als 1 Million Beschäftigte in der Textilindustrie, mehr als 500.000 im Bergbau. Wir waren mal Weltmarktführer in der Kameraherstellung. Alles weg. Hat uns das geschadet? Geschadet hat uns nur, wenn wir über Jahrzehnte versucht haben, den Bergbau im Ruhrgebiet und im Saargebiet mit mehreren 100 Milliarden zu retten, Geld, das in den Schornstein gejagt wurde.
Ja, absolut. Und kann ich nur sagen, mein Urgroßvater ist ja auch noch unter Tage gefahren, Ruben Ensdorf. Also von daher stimme ich dem zu. Und ich glaube, diese Veränderung voranzutreiben und auch sozusagen Freiraum zu schaffen. Und ich lege mal einen drauf, die Diskussion hatte ich eben. Und die Diskussion ist jetzt auch durch unseren Artikel im Handelsblatt ein bisschen entbrannt. Gehen jetzt sozusagen Juniorstellen in den Beratungen verloren. Die stellen wir jetzt nicht mehr an. Machen viele auch schon. Wir haben schon ausgedünnt auf den Ebenen. Jetzt kommst du ja auch aus dem Umfeld. Deshalb würde ich das gerne mit dir kurz diskutieren. Die sagen aber, das ist doch gar nicht schlimm, die jungen Leute. Dann suchen wir uns was Vernünftiges. Dann werden wir vielleicht Unternehmer und machen mal nicht die manuelle, Monkey Work, die da gemacht wird, weil KI einfach das Leben da jetzt auch leichter macht. Würdest du dem zustimmen?
Natürlich. Ich merke das ja bei meiner eigenen Arbeit. Wenn ich Recherchen mache, dann habe ich eine Zeitersparnis von 80 oder 90% und einen besseren Überblick, weil die KI-Programme, die wissen ja alles. Das ist ja die komplette Weltbibliothek und ich kann nicht nur wie bei Google Search Engine ein Stichwort aufrufen, sondern bekomme eine umfassende Antwort. Ich muss natürlich immer skeptisch bleiben. Stimmt das alles, was da gesagt wird? Also ich verbinde damit eine Hoffnung. Ob sich die realisiert, muss man sehen. Und zwar die Hoffnung, dass es anders wird als mit der Informationstechnologie bisher. Denn trotz der gigantischen Investitionen in die Informationstechnologie, im Grunde seit den 70er Jahren, haben wir keinen nennenswerten Produktivitätsfortschritt. Das ist ja ein Paradox, was keiner wirklich erklären kann. Und vielleicht ändert sich das mit der KI, dass nämlich Routineaufgaben, die mit Informationen, mit Daten zu tun haben, jetzt wesentlich schneller, effizienter, besser erledigt werden können. Und dann sind wir bei dem anderen Problem. Ich höre überall nur Handwerksbetriebe, dass sie keine Leute finden. So, es gibt also Bedarf, junge Leute in wirklich zukunftsfähige Tätigkeiten zu bringen. Mhm. Und auch Leute aus der Industrie. Ich habe eben Bergbau erwähnt. Wir haben ja im Moment noch zwischen Köln und Aachen die riesigen Braunkohlegruben. Die sind ja noch in Betrieb, aber sollen 2030 oder kurz danach stillgelegt werden. Ich war vor einigen Wochen noch da. Und da arbeiten zurzeit 15.000 bis 20.000 hochqualifizierte Arbeiter. Die können große Systeme fahren. Wenn ich dann mit Unternehmern hier aus dem Kölner Raum spreche, da sagen die, denen machen wir alle sofort Angebote. Wir warten nur drauf, dass sie freigesetzt werden. Ja. Genau solche Leute brauchen wir. Also wir müssen uns im Klaren sein, junge Leute, vor allem qualifizierte Fachkräfte sind rar. Die müssen effektiver und effizienter eingesetzt werden in zukunftsträchtige Branchen.
Ja, so können wir den Mangel an Fachkräften sozusagen auch gleich machen. Den demografischen Wandel kriegen wir dann vielleicht auch gewuppt. Also ganz viele zumindest Chancen, die eigentlich, zumindest erleichtert, also da echt viele Chancen eigentlich.
Ja, weil eines ist auch klar, natürlich brauchen wir Migration, um diese Lücke zu schließen, aber hochqualifizierte Fachkräfte, die kommen nicht aus Afghanistan und Syrien. Mhm. Da müssen wir uns auch dessen bewusst sein und solche Leute kann man auch nicht dann in einem kurzen Lehrgang qualifizieren auf das Niveau, was wir brauchen.
Naja, was zumindest aus Syrien gekommen ist, sind Ärzte. ziemlich qualifizierte. Ja. Ich habe jetzt in meinem Umfeld 3 syrische Ärzte. Ich muss sagen, das klappt also tadellos. Ja.
Ja, das Gesundheitswesen würde ja völlig zusammenbrechen, wenn wir da nicht die Leute mit Migrationshintergrund, von Ärzten angefangen, über Pflegekräfte in allen Bereichen.
Genau, und dann sind wir da auch bei hochqualifizierten Leuten, die vielleicht auch eher sinnstiftendere Tätigkeiten morgen nochmal angehen, vielleicht im Gesundheitswesen, vielleicht in der Erziehung, ne? Also Kinderbetreuung, das sind ja dann Themen, die auch endlich mal wieder in den Fokus genommen werden sollten, was das angeht. Also KI hat dann auch wirklich positive Auswirkungen. Es schafft nicht nur einfach Jobs ab. Diese Angst besteht wirklich, wenn wir auch heute unterwegs sind, dann sagen viele Unternehmenslenker, die jetzt bei uns anfragen, ich sag meinen ganzen Leuten, jetzt kommt KI, wir müssen alle was mit KI tun. Und dann haben die Angst und deshalb ist jetzt zum Beispiel unser System Strategie machen mit KI für sie ein Role Model, das sie einführen, dass sie sagen, dann müssen wir jetzt im Top-Management damit anfangen, um einfach mit dem Vorbild voranzugehen. Gar nicht dessen, dass wir jetzt einfach sagen, das schafft jetzt morgen Personen ab, aber wir kriegen einfach besser, schnellere Daten und Entscheidungen und dabei hilft es einfach. Also einfach die Chance, den positiven Teil sehen und da bin ich auch Optimist wie du.
Ja, ich sag mal realistisch, keiner weiß ja, wohin das mit KI gehen wird, wo das enden wird, weil wir stehen ja ganz am Anfang. Mhm. In großer Breite seit 2 Jahren sind diese Modelle unterwegs und die einzige Antwort strategisch darauf kann sein, offen zu sein, ausprobieren, zu testen.
Ja.
Und das schlage ich auch in dieser volatilen Phase für alle Situationen. Vor allem akutes Beispiel. Wir bekommen ja jetzt auch sehr viele Anfragen, weil das mit Preis zu tun hat. Wie gehen wir mit den Zöllen von Trump um?
Ja.
So, die EU ist ja noch in einer guten Lage mit 15%. Die Schweizer, die sind am Rande der Verzweiflung mit 39%. Und ich sage ja, probiert doch mal aus. Wie reagieren die amerikanischen Kunden auf Preiserhöhungen? Ihr müsst eure Fabrikabgabepreise senken und mit dem Zoll drauf steigt der amerikanische Endverbraucherpreis trotzdem. Das heißt, ihr habt 2 negative Gewinntreiber. Mhm. Euer Stückdeckungsbeitrag sinkt und die Nachfrage, die Menge geht auch zurück, weil der amerikanische Preis steigt. Und da muss man von der Führung her einfach flexibel, schnell reagieren, aber auch testen, genau wie mit der KI. Wenn ich nicht weiß, wie eine bestimmte Maßnahme wirkt und ich das auch nicht sicher verifizieren kann, ja, dann muss ich experimentieren. Und das kann man ja machen. Und vielleicht nochmal ein Wort zur Schweiz. Da sind wir ja gut dran und sollen uns freuen, dass wir gut dran sind. 2 Beispiele. Eine Firma Thermoplan, die macht Kaffeeautomaten.
Ja.
Der größte Kunde ist Starbucks, der zweitgrößte McDonald's. Sie haben ihre Kunden in USA sitzen, produzieren nur in der Schweiz. Das Gleiche gilt übrigens für Nespresso. Die Nespresso-Kapseln werden nur in der Schweiz hergestellt und in den USA verkauft. Übrigens 2 Fälle von strategischen Fehlentscheidungen, weil die hätten schon vor Jahren mit Produktion nach USA gehen müssen, wenn sie die Risiken halbwegs richtig antizipiert hätten. Man muss in den Märkten sein heute, wo die größten Kunden sitzen,
wo es passiert. Aber gut, für uns, so gibt es auch Kunden, die sehr stark in diesem Geschäft tätig sind und die mit uns zusammenarbeiten. Von daher freuen wir uns da sehr, auch immer mal wieder in die Schweiz oder nach China zu reisen. Jetzt kommt Werbung. Wir haben bei Strategy Frame AI ein klares Ziel. Wir wollen die Strategiearbeit von mühsamer Fleißarbeit befreien und dabei weniger Copy-Paste, weniger endlose PowerPoint-Schlachten produzieren und dafür mehr Fokus auf den wirklich wichtigen Themen haben. Aber machen wir uns nichts vor, manchmal braucht es doch eine wirklich knackige und richtig stark visuelle Präsentation, die ein Thema auf den Punkt bringt. Zum Beispiel fürs Download-Meeting, ein Board-Meeting oder auch für den großen Auftritt. Und da kann ich nur sagen, vertraue ich persönlich immer unseren Freunden von iPointing, dem absoluten Qualitätsmarktführer, wenn es um das Thema PowerPoint geht. Und deshalb geht da auch unsere klare Empfehlung hin. Wenn ihr nochmal eine PowerPoint braucht, dann wendet euch einfach an die Kollegen von iPointing. Link zu iPointing findet ihr dazu in unseren Shownotes. Das war die Werbung.
Müssen wir unter den ganzen Gegebenheiten, die wir jetzt so ein bisschen andiskutiert haben, Strategie neu denken?
Vom Grundansatz her nicht. Ich habe ja meine Strategiedefinition von der Offiziersschule der Luftwaffe. Da hatten wir einen alten Oberst noch aus dem Zweiten Weltkrieg, der nur ein Auge hatte. Und dessen Definition war, Strategie ist die Kunst und die Wissenschaft, alle Kräfte eines Systems so zu entwickeln, dass ein potenzieller Gegner abgehalten wird oder im Ernstfall zurückgedrängt wird. Und wenn man diese Strategiedefinition dann auf Unternehmen adaptiert, Strategie ist die Kunst und die Wissenschaft, halte ich auch für nicht nur Wissenschaft, sondern auch Kunst, um eben eine möglichst starke Markt- und Wettbewerbsposition langfristig zu entwickeln, dann ändert sich diese Aufgabe der Strategie nicht. Was sich aber ändert, ist natürlich die Planbarkeit. Keiner weiß, wie der Ukraine-Krieg zu Ende geht. Keiner weiß, wie das sich mit den Trump-Zöllen entwickelt. Also muss ich wahrscheinlich mich gedanklich etwas breiter aufstellen, um mich dann anpassen zu können. Aber die Grundaufgabe von Strategie, die bleibt gleich. Genau wie die von Führung gleich bleibt, wie wir es vorhin gesagt haben, Menschen zu Leistungen zu bringen, die sie alleine nicht erreichen können.
Ja, absolut. Ein schönen Punkt, und der hat mir sehr, sehr gut auch gefallen im Buch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, in welchem Kapitel der war. Und der begegnet uns häufig auch in den Prozessen, dass, wenn wir ja von Strategie sprechen, von den Themen, die wir sprechen, ist das ja für viele immer ein schweres Thema. Na, da sprechen wir auch immer von Zahlen und so, aber das muss ja auch oder kann auch Spaß machen oder kann auch mit Humor genommen werden und angegangen werden. Welche Ressource bietet denn deiner Meinung nach Humor wirklich auch als strategisches Werkzeug in der Unternehmensführung?
Ja, wir haben ja schon eben diskutiert, dass Veränderungen zu Reaktanz führen, weil Leute sind halt gewohnt und es ging bisher gut. Und deshalb Strategie, die etwas ändert, trifft auch auf Reaktanz. Das bedeutet, ich bin als Unternehmensführer herausgefordert, Akzeptanz zu finden. Und ich glaube, da kann Humor ein Element sein, die Widerstände abzumildern und mehr Sharing der Strategie bei den Mitarbeitern zu erreichen. Während, wenn man da mit dem Kopf durch die Betonwand will, dann scheitert man
das einfach oft. Nicht.
Ja,
bin ich.
Also so wie Humor ein wichtiges Element im Leben ist, ist es auch in der Strategie.
Ja, absolut.
Was würdest du denn einer Nachwuchsführungskraft empfehlen, was die Persönlichkeitsentwicklung anbelangt?
Also ich gehe mal einen Schritt früher. Mhm. Ich habe letzte Woche ein Gespräch gehabt mit einem 15-jährigen Sohn eines Freundes. Und der sagte, ich will mal mit Ihnen reden. Ich sehe mich nicht als Coach oder Lebensberater. Ich habe vor, Wirtschaft und Physik zu studieren. Sag ich, wenn du das schaffst, das ist schon mal keine schlechte Kombination. Und mein erster Rat war, höre bei der Berufswahl nicht auf deine Eltern. Ich stelle immer wieder fest, die Eltern, die empfehlen dann Jurist oder Mediziner zu werden, Berufe, die sie kennen, empfehlen auch, geh doch lieber zum Staat und werde Beamter oder geh in Großkonzerne. Da ist das sicherer. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Wenn man die Großkonzerne sieht, die stagnieren im Personal. Und bekannt dafür auch ein promovierter Jurist, der fragte so seine Tochter, sag ich, ja, das wäre doch schön, wenn die eine Stelle bei der Telekom oder bei Siemens. Sag ich, ich rate dir, dass sie zu einem Hidden Champion oder auch vielleicht zu einem Startup geht. Da wird sie ganz andere Chancen haben, Verantwortung. Das war aber für ihn ein völlig fremder Gedanke.
Okay.
Ja. Also, wenn ich das ein bisschen früher so als in einen kleinen Rat gießen darf und einer jungen Führungskraft, die jetzt schon in einer mittleren Position ist, der würde ich vor allem raten, gewinne internationale Erfahrung. Das ist nicht leicht, auch wenn man eine Familie gründet, dann eben mal einen Stand in China oder Südafrika zu machen. Aber ich bin auch der Meinung, dass trotz dieser ganzen Widerstände die Globalisierung wird weiterschreiten. Ich wurde neulich mal gefragt, da kommt die Globalisierung zu einem Ende durch Trump, durch Putin. Da sage ich, der Marsch der Globalisierung ist unaufhaltbar, selbst während Corona. In 2019 war der globale Handel ungefähr 19 Milliarden, im letzten Jahr 19.000 Milliarden, also Billionen in Deutsch. Letztes Jahr 23 Billionen.
Es geht
das immer heißt,
weiter.
Trotz Corona, und wir sehen auch, jetzt hat ja jeder große Sorge, dass unsere Exporte zusammenbrechen. Die amerikanischen Exporte machen bei uns ungefähr 10% aus. Ja. Wir haben unsere Wirtschaftskrise, aber im ersten Halbjahr sind die Exporte um minus 0,1% zurückgegangen in Deutschland gegenüber Jahr vorher. Also trotz dieser ganzen Hindernisse, wir exportieren nichts nach Russland, Middle East ist in Trouble, Trump macht Ärger. Trotzdem sind unsere Exporte faktisch nicht gesunken.
Absolut, aber wir befinden uns ja in einer Rezession, zumindest mal lesen wir das jetzt so überall.
Gesamtwirtschaftlich, ganz klar.
Absolut. Ja, ja. Und wie können wir denn jetzt, weil dann heben wir das jetzt mal nochmal auf eine andere Ebene. Wir kommen vom Unternehmen und mit deinem Blick, mit deinen ja auch Weisheiten hier aus 50 Jahren. Jetzt schauen wir auf die neue Bundesregierung, wir schauen auf das, was da alles angekündigt, versprochen wurde. Da warten wir jetzt noch alle drauf, dass jetzt mal was passiert. Ne? Das ist auch so ein Thema. Aber wie glaubst du, schaffen wir wirklich den Shift? Also bei Deindustrialisierung und gezielter bin ich auch voll und ganz deiner Meinung. Aber wie kriegen wir das gesamtgesellschaftlich gewuppt, um sozusagen hier auch nicht noch ein Abrutschen dann auch in politischer Natur zu erleben? Weil das ist ja sozusagen die Gegenbewegung oder das, was dann sozusagen kommt. Was ist da dein, ja, was sollte der neue deutsche Fokus sein oder auch europäische Fokus sein? Worauf sollten wir uns konzentrieren? Wo wollen wir morgen die Besten sein? Und wie bringen wir das wieder, um in deiner Hidden Champion Strategie zu bleiben, dann auch global in die Welt?
Also für das Wichtigste würde ich halten, ich nenne mal Stichwort Befreiung. Befreiung von diesen unermesslichen Bürokratielasten. Lieferkettengesetz, Zeiterfassungsgesetz, alles Mögliche. Nun bin ich optimistisch, dass da wirklich was passiert. Da muss ich leider Nein sagen. Ich bin von der neuen Bundesregierung enttäuscht. Ich gehe auch so weit, dass ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Koalition die Legislaturperiode übersteht, weil die Grundpositionen, die sind einfach fundamental verschieden. Und in der SPD zeigt sich das ja, die linke Bas, die ungefähr die Hälfte des Bundesetats unter sich hat, die bekommt 95% und der Realist Klingbeil bekommt 65%. Und ich sehe das auch psychologisch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Kanzler Merz und gehe da in die Sitzung rein und sehe da schon einige von den Linken sitzen, da dreht sich mir der Magen um. Und da erwarte ich von Merz auch mehr Führung. Ja, und nicht, man muss sich ja mal vorstellen, die SPD ist jetzt in Umfragen, in der Bundestagswahl hatte sie 16%, jetzt krebst sie bei 14% rum. Und treibt die CDU vor sich her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gut geht. So, jetzt die nächste Frage, was kommt dann? Das weiß ich auch nicht. Da kommen Neuwahlen und wie die ausgehen, das kann man sich ja vorstellen. Also wie die Lösung aussieht unter den gegebenen Umständen, das ist alles andere als einfach. Aber ich bin bisher von der Bundesregierung sehr enttäuscht, dass sie nicht dieses Thema Bürokratie angeht.
Aber es wird immer wieder gesagt, dass wir es angehen müssen, also von Regierungsvertretern, aber es passiert ja nichts.
Es passiert nichts. Und du hast das, Christian, das Wort europäisch und deutsch, das ist natürlich in hohem Maße auch ein europäisches Thema.
Absolut, ja. Jetzt komme ich nochmal und versuche es nochmal aufs wirtschaftliche Thema. Also wir haben sozusagen ja jetzt geplant, wahnsinnig viel Geld einzusetzen. Das hat ja auch die amerikanischen Investoren mal plötzlich wieder nach Deutschland schauen lassen, weil sie sagen, oh, da können wir vielleicht morgen was holen. Also sind unsere Zukunftsindustrien jetzt, also wenn ich da in jede Managementzeitung schaue, Defense, müssen wir jetzt alle richtig machen und das rettet uns jetzt morgen. Also diese 800 Milliarden und dann noch Infrastruktur. Bauen wir damit wirklich Zukunft für dieses Land?
Also Defense-Rüstung wird uns mit Sicherheit nicht retten. Um da auch mal ein paar Zahlen zu nennen. Rheinmetall macht ungefähr 10 Milliarden Umsatz. Volkswagen macht 300 Milliarden Umsatz. Der Anteil am Export der genehmigten Rüstungsgüter im letzten Jahr waren 13 Milliarden Euro. Das sind 0,82% der deutschen Exporte. Also ob wir nicht die wenigen Rüstungsgüter exportieren oder nicht exportieren, hätte auf unsere Exportbilanz sozusagen keinen Einfluss. Es gibt da noch ein anderes Problem. Die Rüstungsindustrie erfordert ja extrem komplexe Innovationsprozesse. Ja. Und es hat jetzt, macht keinen Sinn, obwohl das wahrscheinlich passieren wird, die Panzer von gestern zu bauen. Naja. Man hört in der Ukraine nichts mehr von Panzern, auch vom Leopard 2 nichts. Man hört aber jeden Tag von Drohnen und ähnlichen Technologien. Die Investitionen in Infrastruktur, die sind unbedingt notwendig, aber leider haben die einen Nachteil, das wird sehr lange dauern. Ich habe zum Beispiel Patrick Schnieder, dem Bundesverkehrsminister, vorgeschlagen, mit einem Strich kannst du den innerdeutschen und den innereuropäischen Flugverkehr wiederbeleben. Mir sagt ein Unternehmen aus Stuttgart, es gibt keine Verbindung mehr nach Hamburg. Ja. Wenn ich in Hamburg einen Termin habe, bin ich heute 2 Tage unterwegs. Früher bin ich morgens hingeflogen.
Ja.
So, die Bahn wird er nicht mit einem Federstrich ändern. Das dauert 10 Jahre, bis die wichtigsten Bahnstrecken saniert sind. Und das wäre auch so ein Aspekt, dass die Bundesregierung mal drauf guckt, was kann man kurzfristig machen, was jetzt im nächsten Jahr Wirkung zeigt. Und das sind nicht die großen Infrastrukturprojekte. Also auch eine Brücke neu zu bauen im Sauerland, das dauert dann auch 5 Jahre.
Ja,
da gibt es ja auch absurde Dinge. Ein sehr großer Bauunternehmer, der solche Sanierungen macht, der sagte mir Folgendes. Der sagt, es gibt jede Menge Autobahnbrücken, die sind nicht sanierungsfähig. Die werden aber saniert, weil man sonst eine völlige Neuplanung starten muss, die 7 Jahre kostet. Und dann reparieren sie die Fabriken so gut es geht. Ja. Und er sagt, die sind 10 Jahren wieder kaputt. Man müsste dort neue bauen. Da dauert aber der Prozess viel zu lange. Machen die Behörden das nicht. Also solche Absurditäten haben wir ja zuhauf.
Und dann kommen wir, finde ich, zu einem Wettbewerbsthema. Und von der, eben waren wir da, wir haben das Wort nicht genannt, also vielleicht auch deutschen oder europäischen Arroganz Richtung China gesehen. Ich durfte ja in Shenzhen sein für einen Kundenworkshop letzt. Und wenn ich sehe, wie dort mit Infrastruktur umgegangen wird, was dort investiert, also man kommt sich vor, als wäre man in der Zukunft. Und dann bin ich in Charles de Gaulle gelandet. Mein Lieblingsflughafen zum Umsteigen, wenn ich das sagen darf. Da wurde dann, also während ich in Hongkong quasi durch die Sicherheitskontrolle ging und quasi gar nichts mehr unter irgendeinen Scanner gelegt habe, sondern einfach nur so, wurde an Charles de Gaulle selbst mein transparenter Waschbeutel in 3 verschiedene Waschbeutel händisch sortiert von der Dame. Ja. Und dann sagte sie so, herzlich willkommen in Europa. Und da muss ich sagen, da zeigte sich das einfach so ein bisschen. Und wenn ich das jetzt mal auf eine Wettbewerbsperspektive lege, und auch ein Mindset-Thema, das du ja eben angesprochen hast, dass du da einfach siehst. Also wir haben hier einen großen technologischen Vorsprung, wir haben den staatlichen Wille, Strategie, ne, wenn es auch Planwirtschaft ist, aber zumindest mal auch den Willen, das zu tun. Eine Fokussierung in den Themen, also die Festlegung von Industrien, in denen man auch wirklich Nummer 1 sein will, global. Wie sehr müssten wir uns denn auch in unserem System, jetzt will ich nicht sagen, sollen wir die Demokratie abschaffen, darum geht es nicht, aber müssten wir nicht einfach auch hier endlich mal Strategie in der Politik wirksam machen können, solche Pläne mal klar festlegen und am Ende kommt der Begriff Hoffnung ist keine Strategie, unser Credo ja aus dem politischen Kontext und ich glaube, hier mal wirklich Strategie ansetzen zu lassen und mal wirklich das zu tun, das fehlt mir. Ich meine, da sind doch alle schlauen Berater, sind doch da, das sind doch alles hochintelligente Menschen. Wie schaffen wir es, diesen gordischen Knoten am Ende des Tages doch wirklich nochmal zu durchschlagen?
Ja, ich glaube, dass die Verzögerungen, jedenfalls höre ich das ständig aus den Unternehmen, nicht aus den technischen Prozessen, sondern aus dem Vorschriftendschungel
kommen. Okay, sind wir wieder bei der Bürokratie.
So, dann sind wir wieder bei der Bürokratie. Und man könnte da teilweise ganz einfache Maßnahmen, ein Beispiel. Die Autobahn A1, die geht von Saarbrücken bis Hamburg, eine der wichtigsten Autobahnen, da fehlt ein Teilstück von 25 Kilometern in der Eifel. Und das war bereits in den 60er Jahren geplant und andere Stücke wurden gebaut. Es ist bis heute nicht realisiert, weil dann kommt immer wieder eine neue, jetzt zuletzt eine Klage, da könnte das Haselhuhn sein. Und Das fängt dann beim Amtsgericht in der Eifel irgendwo an und geht über Jahre, über Koblenz, Oberverwaltungsgericht bis nach Leipzig, dauert 10 Jahre. Dann gibt es einen Sprung, dann gibt es wieder ein neues Haselhuhn. So, man könnte zum Beispiel solche Projekte als nationale Projekte definieren, bei denen eine Klage nur am obersten Bundesgericht, das heißt, statt die Hierarchie der Gerichte durchzumachen, könnte eine Klage gegen nationale Projekte nur beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig oder von mir aus beim Bundesverfassungsgericht, wo immer, eingelegt werden, dann würde das statt 10 Jahre, 2 Jahre vielleicht dauern, immer noch zu lang. Das wäre so eine Vereinfachung des Prozesses.
Ja, absolut.
Die andere Sache, die schwierig zu sein scheint, ist wirklich diesen Schungel mal zu durchlichten. Es wird ja immer gesagt, dass 2/3 aller Steuergesetze in Deutschland sind, der Welt. Und da gibt es ja eine solche Fülle von Unsinnigkeiten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jedes Mal, wenn ich eine Besprechung mit einem Steuerberater habe, da denke ich, das müssen ja Verrückte gemacht haben.
Ja.
Ich sehe aber nicht die politische Kraft, da braucht man auch Fachkenntnis, das wirklich zu durchforsten und nicht um 10%, sondern um 50% zu lichten. Bei den Politikern ist die Kraft nicht, weil dann sind irgendwelche Lobbygruppen natürlich betroffen. Und bei den Fachleuten sehe ich das nicht, also bei Steuerberatern und den Leuten im Finanzministerium, weil die damit ihre Jobs abschaffen. Ich sehe also nicht die Kraft, diese Durchforstung zu realisieren.
Durchzumachen.
Es ist ja so, dass immer noch mehr neue Vorschriften dazukommen, als abgeschafft werden.
Absolut. Und da die Frage, lässt sich ein System sozusagen nur also graduell durch Reform verändern oder braucht es nicht auch das ein oder andere wirklich zu sagen, okay, wir stoppen es, weil es sozusagen ein Fass ohne Boden ist, es nicht mehr aufhört und wir Dinge einfach komplett morgen anders machen müssen. Ich könnte jetzt viele Dinge aufzählen. Viele würden vielleicht den öffentlichen Rundfunk da reinnehmen. Das nehme ich jetzt persönlich mal raus an der Stelle. Aber also Dinge, wo wir sagen, da ist ein System einfach so verfahren, so komplex, das kann sich gar nicht selbst entzerren. Und dann bin ich beim Bierdeckel, dann bin ich bei Kirchhoff am Ende des Tages. Dann müssen wir einfach radikal das Ding vereinfachen, weil es ansonsten eigentlich gar nicht mehr geht.
Wenn wir diesen Wust sehen und dann anfangen, an kleinen Dingen rumzuschneiden, dann führt das nicht zu viel. Vielleicht müsste man spotten ab mit Clean Table, wo man sagt, wir bauen jetzt das Einkommenssteuer- oder Umsatzsteuersystem von unten auf ganz neu. Oder auch Dinge wie Bauverordnungen. Ein Beispiel hat mir ein Bauunternehmer erzählt. Wenn ein Autolärm von einem Gewerbegrundstück kommt, dann hat er ganz andere Kriterien, als wenn er von einem Privatgrundstück kommt. Was soll das? Also du hast privat einen Parkplatz, wo 10 Autos parken. Die dürfen 60 Dezibel in der Nacht verursachen. Wenn das ein Gewerbegrundstück ist, dürfen die nur 30 Dezibel verursachen. Ja. Solche Dinge gibt es zu Hunderten in deutschen Verordnungen. Ja, hat sich irgendein Mensch in irgendeinem Ministerium ausgedacht. Was soll das? Und man kriegt sie wahrscheinlich nicht beseitigt, indem man oben immer kleine Ästchen abschneidet, sondern manche Dinge von Grund auf neu, planen muss. Aber ich sehe nicht, dass das passiert oder dieser Ansatz wirklich. Vielleicht passiert es im Energiebereich mit der neuen Wirtschafts- und Energieministerin. Die scheint ja etwas resoluter an diese Probleme ranzugehen. Hat auch anders als Habeck Kenntnis, weil sie in der Branche gearbeitet hat. Insgesamt sehe ich das aber
schwierig. Aber wenn wir das ins Unternehmen übertragen, also jetzt mal sagen, wir haben auch Unternehmensgebilde, die ja auch sozusagen wuchern vielleicht.
Natürlich.
Und da können wir es doch ändern. Also da sollten wir es doch vielleicht
auch. Das ist natürlich
ein Großunternehmen. Da gibt es auch wieder genug Interessensgruppen, die dagegen arbeiten. Je größer das Unternehmen, umso schwieriger wird
es. Dann muss der Betriebsrat zustimmen, da gibt es Mitbestimmung. Und es sind so viele Unsinnige. Vor einigen Tagen habe ich einen Vortrag von dem Vorstandsvorsitzenden DHL Deutsche Post, Tobias Mayer, gehört. Und er hat viele konkrete Beispiele gebracht. Das war die Stärke dieses. Ein Beispiel, die Deutsche Post hat ja sogar die Produktion dieses sogenannten Streetcars, eines elektrischen Zustellerfahrzeuges, übernommen. Und trotzdem ist dieses Fahrzeug nicht als grün anerkannt worden für ihre gesamte Grünbilanz, weil die Reifen zu viel Abrieb hatten. Er sagt, es gibt keinen, nur im Sommer gibt es Reifen, die. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Dann eine andere Sache, sagt er, wir haben von der EU Auflagen, unsere, die haben ja eine Riesenflotte, zu elektrifizieren in Schritten. Und ich habe mir selber mal Holland vorgenommen als kleines Land und wollte 100% elektrifizieren. Ich hätte die Fahrzeuge auch beschaffen können, die waren verfügbar. Dann bin ich zu den Elektrizitätsversorgern in Holland gegangen. Die haben gesagt, ich kann dir die Mengen, die du brauchst, erst 2034 liefern. Also die EU macht Vorschriften, immer mehr Elektrifizierung. Hier ist die Elektrizitätsversorgungsindustrie, die in 2034 völlig unkoordinierte Vorschriften und Verfügbarkeiten. Und solche Dinge haben wir zu Tausenden.
Ja. Und die sollten wir vielleicht angehen in den nächsten Jahren. Und die Frage ist ja, jetzt hast du hier 50 Jahre gesammeltes Wissen, Anekdoten, wirklich ein großartiges Buch. Also ich liebe diese kleinen Geschichten, die dann doch am Ende des Tages das Leben und die Beratung auch spannend machen und die kleinen Begegnungen. Welche Begegnungen hast du noch vor? Was liegt noch vor dir?
Ja, unmittelbar vor mir liegt eine Reise nach China. Nächste Woche bin ich wieder 10 Tage in China in verschiedenen Städten unterwegs. Und dann zu dem Buch, das wird dann im nächsten Schritt in Amerika publiziert. Okay. Das ist schon mit dem Verlag geregelt und ich will es auch in China publizieren. Mhm. Natürlich muss ich dazu etwas anpassen, weil viele Anekdoten ja auch auf Deutschland bezogen sind.
Klar, die sind dann nicht nachvollziehbar. Ne?
Also ich versuche die Ideen, die da drin stecken, eben auch zu globalisieren.
Ja, sehr gut. Klarer Fokus und dann, ja, Hidden Champion Strategie. Ja, das ja auch im Buch. Ja. Super, großartig. Jürgen, prima. Ich glaube, Hermann, wir sind am Ende. Wir könnten, glaube ich, noch 2, 3, 4, 5 Stunden machen, aber ich glaube, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass du wieder bei uns warst. Klare Buchempfehlung für alle, die es noch nicht haben. Hermann Simon. Simon sagt, was im Management wirklich zählt, erschienen im Murmann Verlag, ab sofort überall erhältlich im Buchhandel. Die Wissensbilanz eines der wichtigsten Managementdenker. Hermann, vielen Dank.
Herzlichen Dank für ein sehr anregendes Gespräch.
Danke dir.
Danke.